Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
Herzlich willkommen und Konnichiwa zur neuen Folge vom Audiobeweis. Oder wie man an der Uni sagt, zur neuen Folge des Audiobeweises. Wir sind dabei, so langsam wieder in Takt zu kommen. Und jeder weiß, wenn wir im Takt sind, dann machen wir den Takt zur Nacht sozusagen. Wir sprechen heute über die Lage der Liga nach dem zweiten Spieltag. Und mit dabei, wie gewohnt, der Mann aus dem Recherchekeller, Yannick Barkic. Jetzt mit herrlichem italienischen Rotwein im Recherchekeller wahrscheinlich. Oder?
Ganz so ist es nicht. Ich trinke ja relativ wenig Alkohol, Tobi, wie du weißt. Ne?
Aber du warst in Italien.
Ich war in Italien, aber ich war noch nicht im Recherchekeller. Ich weiß noch nicht, wie es da aussieht. Meine Koffer sind noch hier oben in der Wohnung. Aber ich bin wieder da aus einer Bullenhitze in Süditalien. Also man hat es ja auch in den Nachrichten gelesen, wie heiß es da ist. Viele, viele Brände und sowas. Aber es war echt unfassbar heiß. Aber ich bin heil und gesund wieder gelandet gestern Abend.
Dann ist mit dabei Kommentatorenlegende Markus Höhner. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Grüße nach Rodenkirchen.
Hallo in die Runde, ihr Lieben.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Thomas Wagner ist heute aushäusig, aber wir haben Ersatz vom Feinsten besorgt. Das K in seinem Nachnamen steht für Kenner und Kollege. Der liebe Alex Kunz ist heute an Bord. Hallo Alex.
Schönen guten Morgen, hallihallo.
Alex, ein Kollege von Magenta Sport, der Fußballspiele kommentiert und sich sehr gut eigentlich mit allem auskennt, oder? Ich wollte erst sagen, du bist im Süden beheimatet, aber kennst dich natürlich ligaweit mega gut aus und hast ja echt ein Highlight gehabt am Wochenende.
Boah, Saarbrücken, Osnabrück. Ja, wir hatten schon gedacht in unserer Runde, die wir da vor Ort waren, das ist ein Spiel mit vielen Zuschauern, da ist viel Emotion dahinter vom Publikum, VfL Osnabrück, natürlich erstes Saisonspiel überhaupt nach dem Nichtstart, Corona-bedingt beim MSV Duisburg, dass da zwei Teams aufeinandertreffen, die da richtig volle Lotte gehen wollen, und das, was wir zumindest in den ersten 45 Minuten bekommen haben, das war schon, ja, unglaublich, das musste man in der Halbzeitpause auch erstmal sacken lassen.
Wie war es denn für dich vor Ort da zu sein? Weil ich habe es ein bisschen in der Konferenz verfolgt. Über 6000 Fans hast du gerade schon gesagt. Wie war das Gefühl so in einem, ich sag mal, stimmungsvollen Ludwigspark? Weil das haben wir ja letztes Jahr gar nicht erlebt, weil wir waren ja immer nur da bei den Geisterspielen. Wie war es jetzt mal zum ersten Mal wirklich mit den Saarbrücker Fans?
Also der Kollege Andreas Mann hat ja beim ersten Spiel von Viktoria Berlin die Floskel Geilheit vor Gänsehaut oder so in dem Rahmen benutzt. Ich würde dahinter auch einen Haken machen. Also es war schon richtig, richtig toll. Die Saarbrücker Fans, die haben natürlich danach gelächzt, jetzt auch im neuen Ludwigspark mal dabei zu sein. Das waren ja, ich glaube, einmal 900 oder zweimal 900 und jetzt 6400. Die hatten da richtig Bock drauf und bin mir sicher, wenn die mehr Zuschauer hätten zulassen können, wäre die Hütte genauso voll gewesen.
Ich habe ein Video gesehen, es war so ein bisschen das Wochenende der Rasensprenger-Angriffe. Ich habe ein Video gesehen vom Saarbrücker Stadionsprecher Christoph Tautz, liebe Grüße, der mit einem älteren Kollegen das zusammen gemacht hat. Das war sein Vorgänger oder wer war das? Wisst ihr das?
Nee, ich kenne nur den Tautzi.
Okay, die haben auf jeden Fall zu zweit die Mannschaftsaufstellung gemacht und der Kollege von Tautzi ist leider vom Sprenger angegriffen worden. Genauso wie ja unser Kollege Kevin Gerwin. Und ich glaube, Cedric Pick auch, ne? Das war also wirklich alle wieder unten auf dem Rasen und keiner hat im Kopf gehabt, dass da ja auch nochmal gesprengt wird vorm Spiel.
Ja, den Cedric habe ich gestern Abend aufgespürt beim Würzburg-Spiel, aber der hat ja eisekalt weiter moderiert. Der ist ja rumgetanzt und gesprungen, ist ja ein sportlicher Bengel und hat, während er dem Strahl entging, brav weiter moderiert. Also ein Kämpfer vor dem Herrn. Saarbrücken, ne? Hütte voll, tolles Spiel, aber leider verkackt. Uwe Koschinat hat nach dem Spiel ja irgendwie gesagt, ab der 60. Minute wie gelähmt. Wir hatten das Thema jetzt anderweitig in der Diskussionsrunde. Diese schönen, vollen Stadien, kann das sein? Inwieweit erhöht das tatsächlich jetzt auch plötzlich den Druck auf die Mannschaften, die da zu Hause spielen? Weil in Saarbrücken hast du plötzlich diese mega Erwartungshaltung.
Ja, ist so. Und tatsächlich haben sie dann, wie du sagst, ab Minute 60, ja, da ist es dann auch unruhig geworden und so weiter und so fort. Die Mannschaft noch nicht so in Gänze eingespielt, habe ich auch den Eindruck. Die tiefen Läufe auch dann gefehlt, nicht mehr bis zum Ende durchgespielt und natürlich auch einen bockstarken Gegner getroffen, der natürlich mit seiner Körpersprache, das kommt ja auch noch dazu, der VfL Osnabrück hat ja super verteidigt und als Mannschaft und mit einem Willen und mit einer Galligkeit, das hatte, glaube ich, beim FCS schon Eindruck hinterlassen.
Ich glaube, wenn wir jetzt schon sportlich auf die Partie zurückblicken, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Saarbrücken noch nicht so die Spielidee hat, wie sie denn spielen wollen. Vor allem so Spielaufbau und natürlich total bitter eigentlich. Also eigentlich müsste es ja ein Vorteil sein, aber wenn du über 87 Minuten in Überzahl spielst, sollte das ja eigentlich ein Vorteil für dich sein. Aber wir kennen ja die Liga. Ich glaube, das war ein großes Problem, zusätzlich zu dem Druck, den du schon angesprochen hast, Markus, zu den Fans. Auf einmal bist du ja dann in dieser Favoritenrolle gegen Osnabrück und musst dann liefern. Und zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison mit den ganzen Fans im Rücken ist schon schwierig, wenn noch nicht alles so eingespielt ist.
Das ist so. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel in diesem Spiel gewesen, dass du schon mal sowieso mit einem gewissen neuen Druck, ungewohnten Druck reingehst, den du jetzt ganz lange nicht hattest. Oh, guck mal hier sind plötzlich Leute und die haben eine Erwartung, die haben eine Hoffnung, zumal die Erwartungen in Saarbrücken nach der letzten Saison natürlich relativ hoch hängen. So, und dann hast du noch, ich weiß nicht was, dritte Minute noch Überzahl, Rot für Traoré. Das kommt dann auch noch dazu und dann wird das Ganze zu einem Schwierigkeitsgrad. Und dann finde ich, bei Saarbrücken dürfen wir natürlich eine Sache dann auch nicht vergessen, eine personelle Geschichte. Ich finde, sie haben mit Schipnowski einen Spieler verloren, 25 Scorerpunkte, der in der letzten Saison das Spiel auch sehr geprägt hat. Und ich sehe da zumindest in der Offensive noch keinen adäquaten Ersatz. Grimaldi ist einer, der mit wenig Spielpraxis kommt, den du von der Bank bringen kannst. Aber die wesentlichen gedachten Verstärkungen sind Erdmann in der Innenverteidigung, sind Dodo Ernst auf der Außenbahn und Gnase im Mittelfeld. Also nach vorne ist da ein Substanzverlust für mich.
Und dazu kommt noch, dass ein Sebastian Jakob über die Vorbereitung immer so ein paar kleine Wehwehchen hat, jetzt zweimal auch nur von der Bank gekommen ist. Auch der hat ja reichlich Scorerpunkte mitgebracht, mit 16 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison. Der plus Schipnowski, wie du angesprochen hast, Markus, da geht ordentlich offensive Power verloren, stimmt ja.
Na, sie haben aber auch schon 3 Punkte, ne? Das darf man jetzt auch nicht alles schlecht reden. Wir haben das erste Spiel ja schon gewonnen und gegen Osnabrück, finde ich, kann man da auch mal verlieren. Auch in Unterzahl, in Überzahl.
Gut, nur daran ergänzend zu diesem Gesamtkonstrukt gewonnen, auswärts, mit einer vielleicht anderen Leichtigkeit. Und in Hannover gegen Havelse, wo man so vorsichtige erste Stimmen hört, dass das im Qualitätslevel dann doch schon ein Unterschied zu den anderen Mannschaften sein wird.
Aber Yannick, du bist ja so ein Uwe Koschinat-Ultra auch. Der ist natürlich nicht neu in der dritten Liga, aber für viele jetzt schon, weil er jetzt in letzter Zeit ja nicht da war. Beschreib doch mal so ein bisschen Uwe Koschinat, du kennst ihn ja ganz gut. Was wäre denn so sein Spielstil eigentlich?
Also ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr, da hatten wir ja den Kwasniok-Fußball, das war ja schon sehr auf Dynamik und Pressing angelegt. Bei Uwe ist es dann doch mehr so die Robustheit, da wird auch mal der lange Ball ausgepackt. Also die Personalie Grimaldi ist deswegen gar nicht so verkehrt in seinem Spiel, weil der Typ zieht einfach 2, 3 Spieler auf sich, ist so ein Wandspieler, kann die Bälle mal klatschen lassen. Und dann wäre es natürlich perfekt, einen Spieler zu haben wie Schipnowski, der dann die Tiefe sucht. Das ist mehr so der Stil von Uwe Koschinat, mehr so dieses Körperliche, diese Robustheit. Darauf müssen sich, glaube ich, die Fans auch einstellen in Saarbrücken, dass es ein ganz anderer Fußball wird in dieser Saison. Ich glaube aber trotzdem, dass er erfolgreich sein kann, weil sie die richtigen Leute geholt haben. Also ich finde einen Günther Schmidt, ich finde einen Scheu auf der Seite, auch Gnase hast du schon angesprochen. Ich finde, das sind alles richtig gute Verstärkungen und vor allem sind das Verstärkungen, die schon höherklassig auch gespielt haben. Im Vergleich zu anderen Mannschaften hat da Saarbrücken wirklich in Sachen Transfers mal den Stempel aufgedrückt in der Liga, finde ich. Jetzt muss es halt nur noch so ein bisschen reinfinden in die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist ganz gut, dass sie nicht im DFB-Pokal spielen. Das hört sich jetzt blöd an, aber dann können sie sich einfach mal jetzt 2 Wochen noch mal mehr Vorbereitung holen und ich weiß gar nicht, gegen wen sie dann spielen. Ich glaube, dann hat man schon eine deutlich bessere Mannschaft von Saarbrücken, wird man dann sehen in 2 Wochen.
Gegen Duisburg?
Ja, dann. Das ist ja ein Selbstläufer. Nein. Aber auf jeden Fall, was halt viel schlimmer ist als die fehlenden Punkte jetzt vom Samstag, ist, glaube ich, die fehlende Euphorie, die sie jetzt nicht mitnehmen konnten aus dem Heimspiel, weil es war ja alles so, der Teppich war ja ausgebreitet, man hätte einfach mit einem guten Spiel, meinetwegen auch mit einem Punkt in der letzten Minute so eine richtige Euphorie schaffen können und das fehlt jetzt leider so ein bisschen in Saarbrücken. Das haben sie jetzt am Wochenende einfach verpasst. Anders als beispielsweise, Viktoria Berlin.
Wobei, Thema Euphorie, Janik, kleiner Einwand, nach dem Spiel war keiner der Fans der Saarbrücker dann auch wirklich böse. Die Spieler haben eine Ehrenrunde gedreht und sind dann trotzdem von den Fans gefeiert worden. Das war natürlich dann auch ein Zeichen von den Rängen an die Mannschaft. Okay, sowas kann mal passieren. Tatsächlich, man hat sich bemüht, man hat es eben nur im letzten Spieldrittel nicht auf die Kette bekommen oder auf dem Platz dann auch einen Grimaldi dann mit Bällen zu füttern. Viel diagonal auf Minus Guras ist er gekommen. Aber vom Publikum hat man schon gesehen, dass die Mannschaft wollte, aber sie konnte es vielleicht noch nicht.
Ich will mich gerade mal korrigieren. Ich habe eben gesagt, Grimaldi von der Bank, der hat ja von Anfang an gespielt. Ich dachte, Günther Schmidt vorne drin und Grimaldi wäre gekommen. Aber der hat ja sogar wohl die Frische, 90 Minuten durchzuspielen. Also nach allen Wehwehchen, die der hatte, hätte ich das jetzt erstmal nicht erwartet. Eine ergänzende Geschichte, und Alex, du warst da, ihr habt ja auch eine Schrecksekunde gehabt und da müssen auch alle Leute sehr gut reagiert haben, schnell und gut. Sven Köhler nach einem Zusammenprallen, seit der EM erschreckt man ja schneller in solchen Situationen, ne?
Ja, absolut. Also da schaltest du auch oben auf dem Kommentatorenplatz komplett um, wenn du siehst, dass da zwei Spieler dann sofort den Köhler in die stabile Seitenlage bringen, dann sofort das medizinische Personal da ist. Da haben sie alle super reagiert, muss man sagen. Und das Schönste an der ganzen Nummer war, dass Sven Köhler dann, als er vom Platz getragen wurde, dann auch noch den Daumen nach oben gestreckt hat und alle Fans dann ihn mit Riesenapplaus verabschiedet haben. Aber sowas willst du eigentlich ja in so einem Spiel nicht haben. Klar, passiert, ja, aber das war dann tatsächlich der Stimmungskiller für den kurzen Moment, ja.
Auf der anderen Seite, erfreulicherweise, ist ja nichts Schlimmes passiert und die Reaktion des Publikums, es ist halt nicht selbstverständlich, oder vielleicht seit der Eriksen-Geschichte ist ja doch was geblieben von einem schnellen Blick des Fußballfans, auch der gegnerischen Mannschaft, ganz schnell zu sagen, hallo, wenn es um was Wichtiges geht. Also wie man hörte, und du hast es gerade bestätigt, muss das Saarbrücker Publikum da ziemlich cool und schnell und gut und positiv reagiert haben.
Ja, genau.
Ich würde noch gerne ein Wort zu Osnabrück verlieren, weil wir jetzt so viel über Saarbrücken gesprochen haben. Es war ja auch das erste Spiel von Osnabrück. Die wussten ja gar nicht, also erstmal bitter, dass sie das Eröffnungsspiel nicht spielen durften, weil ich glaube, das wäre richtig abgegangen da an der Bremer Brücke am Freitagabend gegen Duisburg. Die waren so gedanklich total heiß auf die Saison und für mich war es spannend zu sehen, wie kommt Osnabrück in die Saison, und ich muss sagen, spielerisch ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben, aber diesen Spirit, den ja Osnabrück in den letzten Jahren schon immer mal geprägt hat, das ist ja immer eine Mannschaft, die total viel Charakter zeigt, sehr viel Herzblut zeigt, und das haben sie jetzt so mit diesem ersten Spiel auch schon gezeigt, und ich freue mich schon sehr darauf, jetzt beim nächsten Spiel an der Bremer Brücke zu sein mit dir, Tobi. Ich habe richtig Bock drauf, und gegen Wien Wiesbaden, ich glaube, es wird ein Fest.
Ja, also in diesem Sinne, den hat natürlich keiner den Abstieg gewünscht, aber in diesem Sinne freuen wir uns, dass Sie wieder da sind, weil das ist wirklich Heimspiele Bremer Brücke, gerne noch bei Flutlicht, ist immer ein Erlebnis, und freue ich mich auch schon wieder drauf. Und der alte Haider rennt da immer noch rum.
Stimmt. Aber Markus, ich finde, die Mannschaft ist auch clever zusammengestellt. Um ein paar Ankerspieler, um Pippo Kühn. Hinten hast du entweder Trapp oder Eule Beermann. Dann im zentralen Mittelfeld den Taffertshofer und vorne den Haider. Diese vier Ankerspieler, darum hat man eine Mannschaft gebaut. Gut, dass die auch geblieben sind. Darum hat man eine Mannschaft drumherum gebaut, die auch will und die auch zusammenhält. Das hat man dann auch gesehen am Samstag auf dem Platz mit einer sehr starken linken Seite, wie ich finde. Der wirft da Daniel Herning, ja auch ein Newcomer in der dritten Liga als Coach, wirft da einen jungen Mann, einen Kleinhansel hinten rein in die linke Defensivseite, der das richtig gut gemacht hat da, und offensiv vielleicht machen sie noch was, aber Amir Chapuzadeh hat schon gesagt, auch neuer Sportdirektor, nur wenn es Sinn macht, und man hat da alle Augen und Ohren offen. Ich bin mal gespannt, was sich da noch tut, aber jetzt vom Prinzip her, so wie man sich als Mannschaft verkauft hat, war das schon sehr, sehr in Ordnung.
Das ist total spannend in Osnabrück, weil sie viele Spieler verpflichtet haben um das Gerüst herum, die halt nur aus der, ich sag mal, vierten Liga kommen, also Traoré, Simakala, Kleinhansel hast du, glaube ich, auch schon angesprochen. Da weiß man halt nie, wie die Jungs funktionieren. Und dann hilft einfach so ein Spiel jetzt in Saarbrücken, wo man in Unterzahl noch gewinnt, einfach diesen jungen, unerfahrenen Leuten, dass sie diesen Spirit halt mitnehmen können. Das ist eine sehr spannende Mannschaft, der VfL Osnabrück. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Jetzt können wir aber du wartest schon so, Tobi, jetzt können wir den Schwung rüber machen ins Emsland. Ich schub's mal an hier über die A31.
Ja,
Tobi war da.
Ich war beim SV Meppen gegen Kaiserslautern. natürlich erstmal, da machen wir keinen Hehl draus, große Freude, doch wieder nach Meppen fahren zu dürfen, nachdem wir ja da nach dem Abstieg doch irgendwie ein bisschen traurig waren.
Und ganz ich hatte kurz, ja? Auto oder Zug?
Auto.
Auto oder Zug?
Auto. Auto.
Mhm. Fährt denn außer mir wirklich jemand mit dem Zug nach Meppen?
Das ist, eigentlich bietet sich das ja an, oder? Weil vom Bahnhof zum Stadion 10 Minuten. Also du nicht, aber du nimmst nur 5.
Aber die Atmosphäre des Friesenspiels darf man nicht vergessen, ne? Das ist ja Lebenskultur.
Auch das ist nicht zu leugnen, da hast du recht. Mit dem Auto ist schon auch cool. Aber der gemütliche Spaziergang durch das heilige Meppen hat auch was. Vorbei am Gymnasium, direkt zum Stadion.
Friesenspieß war voll, war Stau zum ersten Mal. Das hatte ich auch noch nicht. Sehr lange gebraucht. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich sehr gefreut auf das Spiel, hatte mir sehr viel von Kaiserslautern erhofft, weil die einen super starken ersten Auftritt hingelegt haben gegen Braunschweig. Wie viel der wert war, wissen wir ja jetzt nach dem 0-4 von Braunschweig gegen Berlin. Und auffällig gegen Braunschweig war ja, dass sie vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal richtig nachgelegt haben und Braunschweig da ja richtig am Rande der Niederlage hatten bei dem 0-0. Und das, finde ich, spricht ja auch dafür, dass sie einen guten Fitnesszustand haben, so jetzt aus der Vorbereitung raus. Und das war ja letzte Saison auch mal Thema in Kaiserslautern, ne? Fitness nicht in Ordnung. Und ich habe Marco Antwerpen auch darauf angesprochen, der hat gesagt, ja, wer mich kennt, der weiß, ich lege da Wert drauf. Deswegen haben sie da, glaube ich, wirklich drauf geachtet. Und deswegen dachte ich, Lautern mit dem Kader war oder ist für mich eh ein Aufstiegsfavorit und Meppen vielleicht mit ein paar Problemen, die werden die nicht überrollen, aber Kaiserslautern wird da den Saisonstart vergolden. Und dann haben die auch eine gute erste Halbzeit gespielt, beide eine gute erste Halbzeit, beide viele Chancen. Meppen auch stark mit so typischen Meppener Tugenden, also sehr viel Leidenschaft, haben sich belohnt mit dem 1-0 zu dem psychologisch ungünstigen, beziehungsweise für sie günstigen Zeitpunkt direkt vor dem Halbzeitpfiff. Wo ich ja nochmal, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber da möchte ich gerne nochmal sagen, ist es wirklich so ungünstig, wenn du direkt vor der Halbzeitpause das Gegentor kriegst, weil dann hast du ja erstmal die Pause, um dich zu sortieren und musst nicht auf den Platz reagieren. Eigentlich ist es doch sogar besser, wenn du da das Gegentor kriegst, als direkt nach der Pause. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall schien Kaiserslautern doch ein bisschen dann davon oder dadurch von der Rolle zu sein, weil in der zweiten Halbzeit keine Gefahr mehr, haben nicht mehr ins Spiel reingefunden, das Spiel wurde auch ein bisschen nickeliger, so das Wetter hat ein bisschen verrückt gespielt, alle 2 Minuten anderes Wetter, das sind natürlich auch so Meppen-Bedingungen, die denen dann eher in die Karten spielen und Kaiserslautern dann wirklich ohne richtige Torgefahr oder ohne hochkarätige Chancen, viele Standards, alle natürlich getreten von Mike Wunderlich, aber sehr unpräzise teilweise. Und mir ist aufgefallen, Kaiserslautern fehlt, glaube ich, wirklich ein Knipser vorne. Also im ersten Spiel war es Huth, der vorne gespielt hat, jetzt Hanslik, hatte auch eine Chance, hat einmal die Latte getroffen, aber ist vielleicht doch nicht unbedingt so ein Zielspieler oder einer, der da wirklich auch für 15, 20 Tore gut ist, den man vielleicht dann doch auch braucht in der dritten Liga. Und eine andere Komponente war, Antwerpen war danach nach dem Spiel stinksauer. Und hat die Mannschaft da auch richtig zusammengefaltet im Kreis und auch während des Spiels schon. Und ich meine, er hat da einmal Richtung Klingenburg so richtig einen abgelassen. Dem war er, glaube ich, so gar nicht zufrieden. Der durfte sich wahrscheinlich ein bisschen was anhören, weil da die Einstellung wohl gefehlt hat. Er hat gesagt, man muss sich mehr wehren, das war nicht genug. Und nur einer hat er rausgehoben und der ist mir auch aufgefallen, Felix Götze, unfassbarer Spieler. Also ich meine, der ist nicht umsonst eigentlich höherklassig angesiedelt, aber was der da auch für ein Pensum abgerissen hat, auch bis zur letzten Sekunde. Und da hat Antwerpen ja auch nochmal gesagt, ja, bei dem kann man sich mal ein bisschen was abgucken. Der ist also wirklich ein riesengroßes Fund für Kaiserslautern, dass sie den halten konnten. Aber gut, er alleine kann es sich richten. Jetzt kommt Simon Steele in Kaiserslautern noch dazu. Ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht der Knipser, den ich jetzt gerade meinte. Aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von Kaiserslautern. So, das ist mein Fazit.
Kurz und kompakt.
Hab mich aber für Meppen natürlich sehr gefreut, die den Sieg wirklich auch verdient hatten. Ich habe mich jetzt so auf Kaiserslautern konzentriert, aber Meppen wirklich verdienter Sieg, weil sie auch viele Chancen hatten, sehr emotional, auch mit den Zuschauern wieder im Stadion und so. Das war schon, war dann am Ende schon in Ordnung.
Sag mal, willst du in Zukunft auch kommentieren? Weil das war ja jetzt ein Analysepaket, Marke Tobi Schäfer, bis ins allerletzte Detail. Also höchste Klasse inklusive der strategischen Überlegungen als Trainer, Tobi. Du fängst dir also lieber das Tor vor der Pause, finde ich, ist in der Tat keine blöde Überlegung. Also du schlägst einen neuen Kurs hier ein, oder?
Plus meteorologische Einschätzung.
Stimmt.
Also das ist ja, also Tobi, Kann alles.
Vor allem kann er mit Charme moderieren. Du hast den Antwerpen weggelächelt. Ihr seid euch ja schon nach der ein oder anderen Niederlage begegnet. Ich war sehr gespannt auf das Interview. Und du hast ihn charmisiert, wie ich finde. Er konnte nicht böse sein. Du hast ihn komplett im Griff gehabt.
Na, er hatte ja auch keine Argumente, weil Tobi hat es ja eben schon richtig gesagt. Von Lautern kam ja wirklich gar nichts mehr in der zweiten Hälfte. Und ich frage mich wirklich, ob diese Aussagen von Antwerpen, die sind natürlich total alarmierend, wenn man die Einstellung kritisiert der Mannschaft so öffentlich am zweiten Spieltag. Das sind natürlich absolute Alarmsignale. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so klug war von ihm, jetzt in so einem schlechten Spiel einen Spieler so rauszuheben mit Götze. Weiß nicht, wie das bei der Mannschaft ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass das noch Probleme geben könnte, wenn man dann so einen Spielerliebling hat. Das könnte vielleicht intern noch schwierig werden. Ist aber ja, vielleicht jetzt auch schon zu viel Küchenpsychologie von mir.
Und sich gleichzeitig auch eben mit anderen so richtig anzulegen, ne? Also, wenn es jetzt wirklich Klingenburg ist, da prallen natürlich auch zwei absolute Alpha-Tiere dann aufeinander. Und das könnte dann dafür sorgen, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Also immer abhängig vom sportlichen Erfolg, ne? Wenn sie am Montag Gladbach schlagen im Pokal, wovon ich ausgehe, ist alles wieder gut. Achso, ja genau, das hatte ich vergessen. Wahrsager kann ich auch noch.
Ja.
Aber wenn ich es richtig sortiere, kennen sich Antwerpen und Klingenburg noch aus Münster. Die müssten eigentlich zur gleichen Zeit da gewesen sein.
Ja.
Und
ja.
Da ist dann vielleicht bei Leuten, mit denen du auch schon Wege gemeinsam gegangen bist, ist vielleicht die Zündschnur ein bisschen kürzer. Dass du auch einfach eine andere Beziehung hast, dass du auch mal dazwischen hauen kannst, auch verbal. Wunderlich kennt er aus Köln. Bin ich natürlich auch mal gespannt, wie Mike Wunderlich da ankommt. So nach zwei Spielen ist das alles noch sehr früh, aber das ist ja auf dem Zettel ein Top-Transfer, aber Wunderlich hat eben in Köln fantastisch funktioniert und sowohl davor eben nicht so gut, das heißt sowohl davor hat er nicht gut funktioniert und man wünscht ihm als Fußballer, dass er in Kaiserslautern Fuß fasst, nur das muss dann auch erstmal funktionieren.
Aber du weißt, Markus, in der vergangenen Saison bei Viktoria ist Mike dann auch hinten raus. Er ist richtig stark geworden. Am Anfang der Saison, als bei Viktoria nicht lief, hatte er auch seine Probleme. Und in Kaiserslautern ist natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung ganz anders als bei Viktoria.
Hat aber auch gesundheitliche Probleme gehabt. Der hatte auch Corona und hat sehr den Rhythmus verloren. Aber sein Potenzial ist unbestritten. Und das ist eben die Frage, ob er das da auf dem Platz bekommt.
Aber trotzdem ist es natürlich für den FCK krass, jetzt schon wieder so unten, was heißt unten drin zu stecken, aber allein schon jetzt wieder, man hatte so viel Euphorie aufgebaut in der Vorbereitung mit den ganzen Testspielsiegen, jetzt hat man noch kein Tor geschossen und hat natürlich mal wieder in Meppen verloren, das ist ja mittlerweile auch kein Zufall mehr, wenn du da jetzt irgendwie zum dritten Mal in Folge in Meppen verlierst, also wir haben letzte Woche ja schon das 1:6 angesprochen, die Hildmann-Entlassung, ich glaube letztes Jahr war es Salbene, der da auch mal so richtig mit der Kelle durch die Mannschaft gewedelt hat nach einer Niederlage und jetzt ist es schon wieder so. Also gefühlt ist es ja so, der FCK kann nicht mappen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gibt es sowas noch? Angstgegner? Gibt es Mannschaften, gegen die du einfach nicht spielen kannst?
Ich glaube, dass du in Meppen, wenn der große erste FC Kaiserslautern kommt, dann steigt die Spannung. Das glaube ich. Das passt schon irgendwie zusammen und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass der FCK schon immer wieder ein schillernder Name ist. Und wenn man hört, dass Kaiserslautern in die Hensch Arena kommt, ich glaube, dann ist sowohl bei Mannschaft, bei Umfeld, bei allen, ist schon nochmal eine andere Anspannung da, als wenn es Zwickau ist. Und ich glaube, das hat auch den Schlüssel, denn das Spiel der Meppener lebt ja seit Jahr und Tag auch sehr von der Power, von der Bereitschaft. Und das haben ja die Spieler dann auch bestätigt. Die machen das 1-0 und dann pöllen die da alles weg und lassen nichts mehr zu.
Ich würde es gerne an Christoph Himmlein festmachen, der Ex-Lauterer, der ja jetzt auch, glaube ich, zum zweiten Mal schon in der Hensch Arena gegen den FCK gespielt hat und zweimal eine fantastische Leistung auch abgeliefert hat. Und er kommt ja ohnehin schon über die Emotionen, über seine Power, aber ja, gefühlt, wie du es richtig sagst, Markus, packt er da nochmal extra drauf und pusht nochmal und ja, das ist für die alle was Besonderes, ja.
Aber er hat wohl Streit mit Rico Schmidt, ne? An der Seitenlinie. weiß nicht, wer die Szene gesehen hat, boah, rammte den da aus Versehen weg, ist voll in den reingeflogen. aber Rico Schmidt unverletzt.
Ja, für Rico Schmidt hat es mir auch, also es hat mich total gefreut für Rico Schmidt, auch das Interview bei dir, Tobi, nach dem Spiel war ja wirklich herzzerreißend, der hat sich ja gefreut, als ob er irgendwie einen Landespokal gewonnen hat, weil der, gefühlt ist der ja jetzt mit diesem Sieg irgendwie angekommen in Meppen, der hat ja sonst wenig zu feiern gehabt letztes Jahr, auch mit diesem sportlichen Abstieg und ich glaube, das ist so ein Spiel, an das man sich, also nicht nur Rico Schmidt, sondern auch die Fans, an das sich noch viele zurückerinnern werden. Es gibt ja manchmal so Spiele innerhalb einer, nicht einer Saison, sondern einer ganzen, weiß ich nicht, Dekade, wo man sagt, so ja, das war das Erlebnis überhaupt. Also ich denke jetzt, weiß ich nicht, so an De Camargo 2011 bei Gladbach mit dem Relegationstor in der 90. plus 2 oder auch 2008 Betzenberg, als sie dann doch noch die Klasse gehalten haben mit Sasic, als dann der Regen irgendwie einsetzte. Und ich war nicht da. Tobi, du warst vor Ort, aber die Stimmung muss ja so phänomenal gewesen sein in Meppen, dass das doch irgendwie was Besonderes war am Wochenende.
Total. Also da kam ja wirklich alles zusammen. Eine sehr viel Emotion in Meppen, allein schon wegen dieser Ab- und Aufstiegsgeschichte, beziehungsweise die Lizenznummer mit Uerdingen. Dann ja vor kurzem erst die schwere Verletzung von Thilo Leugas, was natürlich auch Meppen nochmal total emotionalisiert hat. Also das hat man auch gemerkt, dass das da alle noch immer noch mitnimmt. Dann kommt Kaiserslautern, Fans sind wieder da, Wetterirrsinn und Rico Schmidt, da muss man natürlich sagen, der war natürlich auch schon sehr unter Druck, weil die Bilanz war jetzt noch nicht so richtig super. Der hat ein Spiel gewonnen von 7 bis zum Lautern-Spiel. Gut, die haben den Pokal gewonnen, aber trotzdem, das ist eine Bilanz. Da wird jetzt nicht jeder Feuerwehrmann, sage ich jetzt mal, dann behalten. Die meisten müssen dann gehen, Neuanfang und so. Er hat die Chance bekommen, weiterzumachen und, glaube ich, hat sich das aber richtig verdient, dann diesen Sieg. Und du hast es gesagt, Yannick, man hat ihm das so angemerkt, das hat ihm so gut getan. Und ja, das war schon herzzerreißend. Er ist auch einfach ein guter Typ, finde ich, ein sehr angenehmer, der immer freundlich ist und immer klug analysiert und so. Ich mag den sehr. Und er ist auch einer von wenigen Trainern, die, Achtung, bei Instagram sind. Habe ich entdeckt.
Ach Quatsch.
Ja. Ja. Ja, neuerdings, also, ja.
Bitte folgt alle Rico Schmidt bei Instagram. Er hat auch gefragt.
Und er wirkte.
Er hat gefragt, kann ich diese Szene
mit dem. Ob du ihm folgen willst.
Nein, kann ich diese Szene mit Chris Hemlein, wo er mich da umrammt an der Seite, könnt ihr mir das schicken? Das brauche ich für meinen Instagram-Kanal.
Profi.
Ja. Der alte Influencer.
Ja, und hast du gemacht?
Ich glaube, die haben sich das jetzt irgendwie, er hat sich das, glaube ich, abgefilmt aus den Highlights oder so.
Also hast du nachgeguckt, ob er es jetzt.
Er hat es auf jeden Fall auf seiner Seite. Ja, er hat es auf jeden Fall auf seiner Seite.
Pass auf, nächstes Mal Rico Schmidt an der Seitenlinie mit Bodycam.
Also auf jeden Fall folgen wir ihm jetzt gleich. Das ist die erste Amtshandlung nach dem Podcast hier. Und er wirkt das schon so ein bisschen, so seelisch so ein bisschen angenockt, weil er fast so ein bisschen gekränkt gesagt hat, ja, die Leute haben mir schon gesagt, so, wir wären besser gar nicht mehr drin geblieben. So, das finde ich natürlich, und der Tenor war auch ein bisschen in sozialen Medien zu hören, dass so geht der Mist schon wieder los nach dem 1-3 in Halle, also.
Ja, stimmt, ich habe das Spiel in Halle gesehen und die haben eigentlich da gar nicht schlecht gespielt, 1-0 in Führung gegangen. Und dann reißen sie sich in 25 Minuten alles mit dem Allerwertesten wieder ein, was sie sich vorher aufgebaut haben und wieder alte Muster und so weiter und so fort. Und ja, vom Gefühl her war es so wie letzte Saison, als da überhaupt nichts zusammengelaufen ist. Und von daher hat ihnen das Spiel jetzt gegen Lautern sicherlich gut getan.
Sag mal, Yannick, was meintest du eben mit Kaiserslautern und Sasic? Meintest du das, wie sie sich in der zweiten Liga gerettet haben vor dem Abstieg in die dritte?
Genau, gegen den glorreichen 1. FC Köln. Wolltest du darauf hinaus?
Nein, ich möchte die Anekdote, die habe ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 nochmal erzählt. Dieses Spiel, 48.000 auf dem Betze, die mussten gewinnen und die haben das Tor nicht geschossen gegen Köln, die schon aufgestiegen waren, hin und her, und das zog sich hin. Und wir sitzen da oben in Kaiserslautern, ist der Kommentator am Platz, praktisch mitten in den Zuschauern, und links hinter uns stand einer. Und dann haben die eine Riesenchance vergeben in der 69. Das war ein Fernduell mit Offenbach. Und ich glaube, in dem Moment wäre der OFC weiter gewesen. Genau, Kaiserslautern musste gewinnen. Und dann vergibt, ich weiß nicht, der Simpson, glaube ich, kurz bevor er das Tor macht, eine Riesenchance. Und dann haut der, also nicht aus Gewalttätigkeit, sondern aus Frust, haut der neben uns auf diese Metallplatte. Die Hand geht wieder hoch, Blut. So viel zu FCK-Temperament bei diesem Spiel. Sie haben es dann 3-0 gewonnen, den Klassenerhalt geschafft. Ein unfassbar dramatisches Spiel.
Ja, also dann ist Meppen also doch auch in der Saison angekommen. Jetzt das nächste Highlight im DFB-Pokal gegen Hertha BSC Berlin. Wir wollen da jetzt noch nicht drüber sprechen, das machen wir gleich noch, über die Drittligist im DFB-Pokal. Vorher vielleicht...
Nur noch eine... Ja. Ich will nur noch eine Sache personell nochmal zu Meppen, weil wir haben das ja in den letzten Jahren besprochen, dass sie eigentlich immer den Glücksgriff vorne im Sturm hatten, den sie dann immer wieder zuletzt UNDAF abgeben mussten und das ihr großes Manko war. Und ich gucke gespannt drauf, wie gut dieser Korut vorne ist. Ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, Tobi, als neuer Chefanalyst. Sie brauchen einfach auch wieder eine Quote vorne drin. Ich weiß nicht, ob der das schafft. Das ist auch viel zu früh, das zu analysieren. Aber wieder ein gewagter Transfer. Der hat in der Regionalliga 20 Mal getroffen und da hängt jetzt sicher auch viel dran.
Also so von der Athletik her erinnert er schon ein bisschen an den UNDAF, finde ich. Er hat jetzt ja auch die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Hat er dann auch irgendwann die große Chance, das Spiel zu entscheiden, auf 2-0 zu stellen. Hat sie nicht genutzt. Ich glaube, da war er vielleicht doch noch ein Ticken zu nervös, dann vor dem Publikum und so, weil er kennt natürlich die Erwartungshaltung auch, dass die alle wieder einen Knipser haben wollen. Und nur weil er letztes Jahr 20 Mal für Bergisch Gladbach in der Regionalliga geknipst hat, heißt das jetzt nicht, dass er das auch in der dritten Liga macht. Aber... wer weiß, vielleicht kommt er irgendwie dahin. Meppen hat ja viele neue Leute, auch für vorne, haben zum Beispiel den Morgan Fassbender, unfassbar schneller Spieler, richtig guter auch. Vielleicht geht es irgendwie im Kollektiv und es ist halt auch ein bisschen Glückssache. Ne? Diese Knipser, die wachsen nicht auf Bäumen. Du kannst nicht verlangen, dass du jedes Jahr immer so einen auf Garantie hast. Das geht eben manche Jahre dann vielleicht mal eben nicht, aber dann müssen es eben andere richten.
Also zwei Sachen zu Koruk. Ich habe den... als ganz, ganz jungen Spieler schon gesehen bei Fortuna Köln. Da wurde er so reingeschmissen in die Drittligamannschaft. Da hat man schon gesehen, was der für coole Anlagen hat. Total stabil schon damals im Körperbau und Ballannahme und guten Abschluss gehabt, aber halt noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Und dann ist er irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er hingewechselt ist. Ich glaube sogar in die Türkei ist so ein bisschen der Weg verloren gegangen. Und mich hat es dann doch letztes Jahr auch schon gewundert, dass der so viele Tore schießt für Bergisch Gladbach. Und jetzt kann man ja sagen, okay, nur Bergisch Gladbach, aber du musst erstmal für eine Mannschaft wie Bergisch Gladbach, die ja nur unten steht in der Tabelle in der Regionalliga West, so viele Tore erstmal schießen, weil du wirst ja nicht so häufig gefüttert bei einem Abstiegskandidaten, wie beispielsweise, wenn du jetzt Simon Engelmann in Essen bist und der irgendwie gefühlt 3 Tore pro Spiel schießt. Deswegen finde ich es schon spannend, dass sie den Spieler geholt haben und ich glaube auch, dass der eine gute Rolle spielen wird, sagen wir mal so. Wird jetzt nicht der neue UNDAF, aber... ich kann mir schon vorstellen, dass er mittlerweile reif ist für die dritte Liga.
Bisschen vergleichbare Geschichte ist ja die spannende Entwicklung, die man auch weiter beobachten sollte von Mohamed Kiprit, der ja auch den Sprung aus der Regionalliga mit einer tollen Quote bei Hertha 2 erst jetzt mal nach Uerdingen geschafft hat, dann über gewisse Phasen ganz toll performt hat, dann auch mal so ein Leistungsloch hatte, 9 Tore letzte Saison und jetzt ja zum FCK gewechselt ist. Das ist ja eine analoge Geschichte. Also insofern, klar, Tobi, die wachsen nicht auf Bäumen und das ist der normale Mechanismus, dass die besten Schützen der Regionalliga natürlich schnell ausgeguckt sind. Ne? Boyamba ist ein anderes Beispiel, den sich Mannheim nach einer tollen Saison in Dortmund geholt hat, der ja eine gute Entwicklung nimmt. Also spannend. Das macht Spaß einfach, das zu beobachten. Nur, ich finde eben immer besonders in Meppen, weil die diese Geschichte haben, dass sie immer ihren Joker-Griff gezogen haben und ihn dann ein Jahr später eigentlich wieder abgeben mussten.
Hat Boyamba jetzt nicht sogar getroffen gegen Dortmund?
Ja, ja. Mhm.
Ausgerechnet.
Ja. Und er hätte ausgerechnet noch in der letzten Minute einen Elfer bekommen müssen. Da ist er gefoult worden, relativ klar. Und die so gute und allseits beliebte Schiedsrichterin Hussein Riem hat da leider dann falsch gelegen.
Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne ein bisschen Tempo machen.
Wieso, hast du eilig?
Ja, mein Akku hält nicht mehr so lang.
Ich finde aber Akku hin, Akku her, Viktoria Berlin sollte man nicht unerwähnt lassen, oder? Und willkommen heißen in der Liga.
Darauf wollte ich auch hinaus, dass wir nochmal schnell zum nächsten Thema kommen. Eben zu Viktoria Berlin, die nämlich der Tabellenführer sind. Beide Spiele gewonnen, alle Achtung.
6 Tore geschossen vor allem. Und jetzt im nächsten Ligaspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich
glaube,
die Buben haben da nicht so sonderlich Bock drauf. Ja,
ja, und das Ganze mit einem spielprägenden, wirklich überragenden, wenn man das Spiel gesehen hat, Enes Kütsch, Es gibt ja die rheinische Weisheit, die ich da anmerken möchte. Achtung, et kütsch wird kütsch. Er war an drei von vier Toren beteiligt, der glatte Wahnsinn.
Oh Gott. Scheiße, das muss ich mir aufschreiben. Ach ja.
Oh Mann.
Ja, aber sie haben ja einen Falcao. Da kann ja gar nichts schief gehen.
Ja, also Viktoria Berlin, das ist so ein Aufsteiger. Ich kenne die Mannschaft gar nicht, wirklich. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kenne Menz, ich kenne Jopek. Ansonsten kannte ich gar keinen von Viktoria Berlin und war jetzt auch gespannt in den ersten Spielen, wie die so sind. Ich habe auch gelesen, die haben einen Falcao. Aber dass der so
den
gut
kanntest
ist,
du nicht?
Dass der mich so gut ist wie der richtige Falcao, weiß man natürlich nicht.
Mich überrascht, dass der immer noch spielt. Der hat doch schon in den 80er Jahren den ersten FC Köln mit AS Rom aus dem UEFA-Pokal geschossen.
Also was mich bei Viktoria aber besonders jetzt so nachhaltig beeindruckt hat, war natürlich der Trainer, der Name. Das hat Christian Straßburger in seiner Moderation am Sonntag auch immer betont. Also Benedetto Muzzicato, der Typ ist ja alleine für mich schon Gold wert, wie der sich so an der Linie präsentiert. Der ist ja total hip, total cool, trägt lange weiße Socken, kurze Hose, Hoodie, hat dazu noch so eine stylische Brille. Also man muss schon sagen, das ist schon auf jeden Fall zweitligareif, wie er sich so da präsentiert. Ich fand auch die Halbzeitanalyse von dem sportlichen Leiter, ich glaube Rocco Teichmann hieß der, fand ich super professionell, der direkt die Stimmung so ein bisschen runtergedrückt hat. Wir müssen auf dem Boden bleiben, wir liegen jetzt hier zwar vorne, aber heißt ja noch nichts. Also es ist immer wieder schön zu sehen, diese Aufsteiger, die in die Liga kommen, erfrischenden Fußball spielen und die Traditionsvereine, da werden wir sicher gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, Eintracht Braunschweig, die sich so extrem schwer tun, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und Braunschweig ist jetzt dementsprechend am Arsch, sag ich mal.
Ja, Benedetto Muzzicato.
0-4 Tore.
Ich wollte gerade sagen, Benedetto Muzzicato. Da habe ich erstmal gedacht, wo ist denn das Motorradrennen? Aber war nicht. Wenn du den Huddle siehst, diese Bilder nach Spielende, ne? Wie die zusammenstehen und danach feiern, dann weißt du Bescheid. Die fliegen komplett emotional hier rein, haben jetzt natürlich auch den Einstand, den sie wollen. Und das ist dann schon mitreißend, sobald die wirklich auch geil gespielt haben, was man gesehen hat. Ich habe jetzt eben nur die Zusammenfassung gesehen. Dann der Cigerci, der ja zumindest mal Zweitligern Luft geschnuppert hat, der jüngere Bruder vom älteren Cigerci, der in der Bundesliga gespielt hat. Auch ein cooler Fußballer, wie man da in Ansätzen gesehen hat. Also die scheinen Spaß zu machen.
Ja, und jetzt als nächstes, Alex, du hast es gesagt, gegen Kaiserslautern ist natürlich, da zeigt sich dann natürlich wirklich was. Aufstiegs-Euphorie oder steckt da wirklich ein bisschen mehr dahinter? Also das ist schon echt eine knaller Partie.
Auf jeden Fall, der FCK hat ja dann einen Mega-Druck auf jeden Fall, wenn die da hinfahren. Viktoria kann nach zwei Auftaktsiegen da entspannt aufspielen, die haben da gar nichts zu verlieren. Also es wird für den FCK eine richtig eklige Nummer.
Und jetzt müssen wir aber noch ein Wort zur Eintracht Braunschweig verlieren.
Weil okay, ein Wort aber nur.
Alles klar. Krise.
Oh, Mist. Willst du schon die Krise ausrufen?
Ja, wenn du, also,
die haben 0-0 in Kaiserslautern gespielt, das musst du erstmal schaffen.
Ja, aber du hast das erste Heimspiel vor Fans nach Monaten. Bei Magenta Sport hat man ja auch so eine Fan-Collage gesehen vor dem Spiel, da hat man die Fans befragt. Da war totale Euphorie und man hat sich gefreut auf diese Liga. Und was mich total erschrocken hat, dass sie sich überhaupt nicht gewehrt haben. Also wenn man sich mal die Gegentore anschaut, da ist überhaupt kein Körperkontakt zum Gegner da gewesen und man hat sich einfach ergeben. Und wenn man das als Eintracht Braunschweig mit dem Kader, der ist natürlich jetzt auch noch diskutabel, aber die haben trotzdem Leute da drin, die einfach den Anspruch haben, zweite Liga zu spielen und auch den Druck aushalten müssen vor diesen vielen Fans. Und wenn man sich dann so präsentiert in so einem Spiel, finde ich es echt schon sehr, sehr schwierig. Wirklich schwierig. Also mir tut es total leid für Peter Vollmann und für Michael Schiele, weil ich die beide total mag. Aber das werden jetzt wirklich ganz, ganz schwierige Wochen für die Jungs.
Ja, du hast es gerade angesprochen, der Faktor Druck. Die Parallele zwischen Saarbrücken und Braunschweig, denke ich, ist, wir hatten das Thema eben, sehr auffällig. Du machst die Tore wieder auf, du hast plötzlich das Maximum, du merkst, die Leute sind heiß, die wollen, die haben einen Anspruch. In Braunschweig sicher, wie ich finde, auch zu Recht, noch mehr als in Saarbrücken, weil ich glaube, es muss Braunschweiger Anspruch sein, direkt wieder aufzusteigen. Und du siehst, was passiert. Insofern ist hier das, was wir bei Saarbrücken gesprochen haben, noch gravierender. Und die Tatsache, dass so lange keine Zuschauer da sind, macht ja die zurückkehrenden Zuschauer noch intensiver als Erscheinung, als Erlebnis für die Spieler.
Es bleibt natürlich zu hoffen, dass Michael Schiele die Zeit auch bekommt. Ja, in Braunschweig ist da ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel als in Würzburg. Aber wer Michael Schiele beobachtet hat, gerade in Würzburg, der weiß, dass er eine Mannschaft entwickeln kann, dass das aber auch seine Zeit braucht, bis sie sich entwickelt hat. Hat man die letzten zwei Jahre, als er da in Würzburg eben auch trainiert hat, gesehen, mit dem verdientermaßen danach Aufstieg, weil sie nach dem Restart einfach den besten Fußball gespielt haben. Und ja, es ist eben die Frage, bekommt er die Zeit oder ist da so viel Druck drauf, dass man da irgendwann mal im Falle des Misserfolgs, was wir natürlich nicht hoffen wollen, dass da gehandelt wird?
Ich glaube auf jeden Fall, dass sie jetzt noch ein paar Spieler bekommen unter dieser Woche. Hat da Peter Vollmann oder auch Michael Schiele schon angekündigt, dass der Kader auf jeden Fall noch verstärkt werden muss. Ja, es wird spannend zu sehen sein, wer da jetzt noch kommt. Parallele jetzt zu Antwerpen, der ja voll draufgeschlagen hat auf seine Mannschaft. Schiele hat das ja in einer etwas sanfteren Art und Weise gemacht. Das ist nochmal so ein Kontrast zwischen zwei unterschiedlichen Trainertypen.
Aber Alex, wo wir dich dann jetzt auch schon mal da haben, dann misch doch mal deine Prognose vor Saisonstart mit dem zusammen, was du jetzt so in den ersten beiden Wochenenden gesehen hast. Oder was sind die Aufstiegsfavoriten und wo sagst du, für die wird es richtig schwer?
Also ich glaube, die einzigen, die bisher performt haben, Sachen Aufstiegsfavoriten, das waren die Münchner Löwen. Ansonsten FCK stand bei mir ganz vorne auf dem Zettel, haben wir thematisiert, Braunschweig stand bei mir vorne auf dem Zettel, haben wir thematisiert, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht mit dem SCFR gerechnet, haben die gewonnen mit 1-0 gestern in Würzburg, haben eine fast komplett neue Mannschaft und Victoria Berlin, auch da haben wir drüber gesprochen, auch die stehen vorne mit dabei, hatten wir, glaube ich, alle nicht so sehr auf dem Zettel, weil eben unbekannt. Ja, verrückte dritte Liga, würde ich sagen, oder?
Ja, ich habe vor der Saison gedacht, Victoria Berlin wird richtig gut sein und der SC Verl. Nee, wirklich?
Ich möchte, dass ihr mir Magdeburg nicht vergesst. Auch wenn die jetzt nur 0-0 gespielt haben gegen Freiburg.
Ja.
Ich halte die schon für ziemlich stark. Aber es ist auch wirklich sehr früh. Und lass uns in 3-4 Wochen nochmal sprechen, dann kristallisiert sich, glaube ich, ein bisschen mehr raus. Jetzt ist ja erstmal DFB-Pokal.
Ja. Mit einigen. Und nur nochmal gerade zu hier. Nur nochmal kurz zu Magdeburg, ne? Die haben ja nicht versagt, überhaupt nicht. Die waren ja da, die hatten ihre Situationen, die haben Pfosten getroffen, Elfmeter gehabt, halt verschossen. Und Freiburg ist, glaube ich, jetzt auch so ein Kandidat, gegen den es nicht so angenehm ist zu spielen, weil die kommen da auch rein und sagen, wir haben ein Wunder geschafft. Die haben, wie man so schön sagt, wirklich nichts zu verlieren.
Ja, und Magdeburg, um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli am Samstag, glaube ich. Yannick, sollen wir mal alle Drittligisten kurz durchgehen, wie die Chancen stehen im Pokal?
Boah, alle auf einmal. Also ich habe mir jetzt nur meine zwei rausgepickt, wo ich glaube, das könnte klappen mit einem Weiterkommen.
Ich glaube, 60 gegen Darmstadt, safe weiter. So wie Darmstadt jetzt gerade mit den ganzen Corona-Fällen auf dem Zahnfleisch kriecht. Heimspiel, oder?
Ja, also ich finde es schon krass, dass 60 Favorit ist, also gegen den Zweitligisten, ne? Nur weil sie jetzt ein Heimspiel haben. Aber klar, die Corona-Fälle von Darmstadt fließen natürlich mit ein.
Aber Osnabrück gegen Werder wird ganz heiß.
Auf jeden Fall.
Genau, das wäre eines der zwei Spiele, wo ich sage, das wird ganz eklig für Bremen, weil Bremen ja auch immer gut ist für eine erste Runden-Niederlage. Und man darf nicht vergessen, es ist das erste Spiel an der Bremer Brücke wieder. Und man hat ja gesehen, wie die in der Relegation gegen Ingolstadt, als sie 0-3 verloren haben im Hinspiel, was die da noch an Alarm gemacht haben mit, ich weiß nicht, wie viele Fans im Stadion waren. Ich glaube, 2000 oder so. Aber die Spieler haben dann wirklich auch nach dem Spiel gesagt, dass die Stimmung sensationell war. Und man war ja ganz nah dran, die Relegation noch zu schaffen. Und ich glaube, was dann am Wochenende dann gegen Bremen abgeht, das wird überragend. Deswegen glaube ich, dass Osnabrück einen richtigen Fight liefern wird und wahrscheinlich dann doch in der Verlängerung weiterkommt.
So, Magdeburg, St. Pauli, auch ganz heiß. St. Pauli ist richtig gut drauf in der zweiten Liga. Zumindest am ersten Spieltag richtig gut drauf, haben das Potenzial belegt. Und Magdeburg zu Hause, ich glaube, das wird auch ganz eng.
Meppen Hertha. Nach dem Sieg für Meppen ist da jetzt alles möglich?
Total. Das weil mein nur einer kann Spiel. Sich blamieren.
Das wäre mein zweites, was heißt Überraschungs, mein zweiter Überraschungstipp. Überraschend ist das ja nicht, wenn jetzt Meppen zu Hause gewinnt. Aber Hertha schätze ich auch so ein, ähnlich hochnäsig, möchte ich mal sagen, dass die sich auch überraschen lassen von dieser Meppener Mentalität. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit der, aber eben mit dieser Kulisse, ne? Anders als letztes Jahr mit den Geisterspielen, es macht wirklich die Kulisse, das ist es.
Waldhof gegen Eintracht Frankfurt haben wir, glaube ich, noch. Das haben wir ja vor 2 Jahren, glaube ich.
Letztes Jahr, oder?
In Mannheim. Was für ein Spiel, nee, da waren Zuschauer dabei. 8 Tore, 3-5 damals aus Waldhof-Sicht. Was für ein geiles Fußballspiel insgesamt und das wird es, glaube ich, wieder.
Eintracht Braunschweig gegen den HSV.
Auch schön.
Ja, vielleicht aber schlechter Zeitpunkt gerade für Braunschweig. HSV ja eigentlich auch in der Spur.
Ja, ich glaube auch, dass Braunschweig zu sehr mit sich selbst zu tun hat. Da ist einfach die Lust auf dieses DFB-Pokalspiel vielleicht auch schon verflogen.
Und dann spielt der Karlsruher SC am Montagabend auswärts in Lotte. Und das nervt irgendwie, dass jetzt Lotte auch noch anfängt, in Lotte zu spielen. Also eigentlich spielt da Uerdingen und Ferl und ich weiß nicht, was der Unsinn jetzt soll.
Uerdingen spielt doch erstmal gar nicht aktuell, oder?
Nee, nicht mehr, aber die haben da gespielt und Ferl spielt da und jetzt eben auch Lotte. Und Kaiserslautern Mönchengladbach ist ja ein bisschen die Spannung raus, Tobi, das hast du ja schon rausgehauen.
Habe ich ja schon vorweggenommen, genau. Viktoria Köln gegen Hoffenheim hätten wir noch. Ja. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass die Viktoria da weiterkommt.
Es ist eine klare Zwei.
Ich finde, es ist natürlich für die Drittligisten jetzt irgendwie immer schon ein kleiner Vorteil, weil die haben schon die ersten Meisterschaftsspiele gehabt, die haben schon einen gewissen Rhythmus aufgenommen und die Erstligisten kommen jetzt alle aus der kalten Hose, sozusagen.
Türkgücü schmeißt Union Berlin raus, halte ich übrigens wirklich für denkbar.
Und Würzburg-Freiburg noch.
Also, in der zweiten Runde aus der Bundesliga nur Schalke und Köln. Bayern fliegt am Freitagabend beim Fünftligisten beim Bremer SV raus. Unauffälliger Sendehinweis. Am Freitagabend unser Live-Spiel bei Sport1. Ich darf es kommentieren. Im Weserstadion der Bremer SV gegen Bayern München. Das ist natürlich hart für Nagelsmann, in seinem 5. Spiel dann im Pokal rauszufliegen.
Dortmund spielt in Wiesbaden. Der Vollständigkeit halber. Haben wir jetzt noch irgendjemanden vergessen?
Bestimmt.
Wiesbaden-Dortmund, da sehe ich schon den Kollegen Mockenhaupt dann alle BVB-Trikots sich zusammenklauen dann in der Kabine.
Großer BVB-Fan, ne?
Ja. Wir werden das nächste Woche besprechen, wie die Drittligisten abgeschnitten haben im DFB-Pokal. Und blicken dann natürlich wieder auf die Liga. Und machen dann jetzt mal zu für heute, würde ich sagen. Oder habt ihr noch Schlussworte, die ihr loswerden wollt?
Et kütsch, wie et kütsch.
Lieber Alex, vielen Dank, dass du heute hier so fachkundig mitgeholfen hast. Du darfst gerne wiederkommen.
Vielen Dank, Jungs. Hat richtig Bock gemacht mit euch, Ganoven. darf man ja sagen, frühen Dienstagmorgen, so kurz nach dem Aufstehen. Ja,
vor allem hast du eine kurze Hose an. Bist du, wie viel Grad ist es denn bei euch?
Ja, du hier im Süden 30 Grad, deutsche Vita bei mir im Garten. Es fehlt nur noch das Kaltgetränk, weißt du, mit Schirmchen und Röhrchen, dann wäre alles perfekt, ja. Aber kannst ja nachher vorbeibringen. Ja, ist ja gleich um die Ecke.
Danke, Alex, dass du dabei warst.
Danke auch, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wiederhören.
Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.